Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie Neu Gedacht und mir gegenüber sitzt der Thomas Remmele. Hallo Thomas, willkommen im Podcast.
Ja Robert, grüß dich.
Du warst jetzt, bist noch 34 Jahre bei Bosch Rexroth und wir wollen heute mit dir ein bisschen zurückblicken auf die Werkzeugmaschinenindustrie, auf die Lineartechnik und die Werkzeugmaschinenindustrie, was war, aber was kommt vor allem. Doch bevor es losgeht, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor.
Ja, mein Name ist Thomas Remmele, bin seit, wie du es gerade erwähnt hast, seit knapp 34 Jahren bei Bosch Rexroth. Habe angefangen bei der Deutschen Star, ich darf das sagen, weil das waren so meine ersten Schritte in Schweinfurt. Komme aus dem Großraum Stuttgart.
Hört man kaum.
Ja, ist aber auch nicht schlimm.
Tut nicht weh.
Sympathisch, ja. Sympathisch. Ich sage immer, ich spreche die Konzernsprache,
ja. Der lacht immer an. Ja, sehr gut. Wenn du so mal zurückschaust auf deine 34 Jahre, du bist ja ein absoluter Domänenexperte, du hast diese Branche begleitet, du hast Aufstiege und Abstiege mitbekommen, konjunkturelle Dellen und wieder Boomjahre. Was waren so drei Innovationen, wo du sagst, das hat die Branche wirklich verändert?
Also das erste, das ich erlebt habe, war bei meinem Einstieg 1990 bei der Deutschen Star, ich darf das sagen, das war mein Einstieg bei der Bosch Rexroth Gruppe, das war der Einstieg von Profilschienenführungen, damals noch mit Kugel. Da gab es schon die ersten Werkzeugmaschinen, die nicht die ganz große Beanspruchung hatten mit der Kugelschienenführung. Und natürlich dann der Quantensprung war der Einstieg in die Rollenschienenführungen 1993. Das war der Zeitpunkt, wo ich in Außendienst gegangen bin. Und dort hat man dann diese extreme Veränderung gehabt. Das eine, was ich schon geschildert habe mit den Verfahrgeschwindigkeiten, aber auch das Thema Servicefähigkeit. Maschine mit Flachführung hat man früher gesprochen, brauche ich 2 bis 3 Monate, um sie ins Stand zu setzen mit Maschinenbett neu schaben und.
Mhm. Ein Monat
hast du? Einen Monat, 2 Monate, je nachdem. Das war sehr viel Handarbeit und heute in einer hochproduktiven Maschine guckt man, dass man das innerhalb von 2, maximal 3 Schichten Profilschienenführungen austauscht und die Maschine wieder die gleiche Qualität und Toleranzgüte hat wie vor dem Crash oder was, oder wenn sie ins Alter gekommen ist.
Jetzt hattest du 2 Innovationen, eine fehlt noch.
Das war jetzt mal die erste. Dann haben wir ein bisschen länger gebraucht, ein integriertes Messsystem. Das heißt, in der Schiene integriert ist Messsystem drin, also ich brauche keinen externen Glasmaßstab. Mit der Montage der Schiene habe ich dann praktisch hier 2 Themen, Messen und Führen, vereint. Das ist ein Thema gewesen.
Ordne das mal kurz ein. Zeithorizont ungefähr, wann war das?
Ja, das war, wo wir es richtig absolut mit Mühgenauigkeit hatten, war es so um die 2010, 2015.
Mhm. Was hat das für den Kunden verändert? War das ein Kundenpain?
Ihr hattet hier ein sehr stabiles System, verschmutzungssicher und, wo der Glasmaßstab immer noch so ab und zu seine Themen hat, dass er erblindet, weil über den Kühlschmierstoff hier sehr viel Öl alles in der Umgebung ist. Und trotzdem gibt es ein drittes Thema, das jetzt im Moment an den Start geht. Das ist das Thema temperierte Führungsschienen.
Was heißt das, temperierte Führungsschienen?
In die Bodennot werden Kühlrohre eingelegt, sodass der Anwender oder die Werkzeugmaschinenfirma, die es nutzt, hier natürlich entweder Prozesswärme abtransportieren kann aus der Führung oder ich kann im Prinzip auch Maschine vortemperieren. Also auch nochmal ein kleiner Rückblick. Früher sind manche Maschinen das ganze Wochenende vom Kühlschmierstoff von der Temperierung durchgelaufen, damit sie dann Schichtbeginn montags so halbwegs gleich mit Qualität an den Start gegangen ist. Und diese Themen kann man hier jetzt verbinden.
Wie kam das zu der Idee dieser temperierten Schiene? War das eine Kundenanforderung? Oder ihr habt gesehen, okay, die lassen die am Wochenende laufen, wir müssen uns was einfallen lassen?
Es ist schon bekannt, dass natürlich auch Profilschienenführung oder Rollenschienenführung im Betrieb, entweder durch ihren Eigenbetrieb, durch Reibung oder auch wenn thermische Prozesse in der Gegend sind, sich erwärmt und natürlich ausdehnt. Und das muss ich natürlich alles kompensieren über das Messsystem oder sonst was. Und aus dem Grund gab es dann die Idee, dass man sagt, okay, wenn ich die thermisch stabil halte, dann muss ich gar nicht so viel nachregeln. Mhm. Das war so der Haupthintergrund dafür, dass ich die Wärme hier raushole aus der Maschine.
Das ist ja, was du gerade berichtest, ganz viel Physik, ne? Oder Mechanik, nennen wir es mal Mechanik vielleicht. Ist das auserzählt in der Werkzeugmaschine? Weil jetzt sagst du ja, das haben wir jetzt eingeführt. Das ist ja ziemlich neu. Was gibt es denn da noch an Technologien, die wir vielleicht, oder für Ansätze, die wir noch gar nicht sehen oder die vielleicht im Labor sind und wofür wir noch gar nicht drüber sprechen?
Ja, es gibt ein paar Themen. Wir haben bei der Kugelschienenführung arbeiten wir teilweise mit Keramikkugeln, um hohe Verfahrgeschwindigkeiten unten zu fahren. Aber ich würde mal einen kleinen Spruch von meinem Kollegen aus Schweinfurt sagen, die Kugel können wir nicht mehr runter. Mhm. Also rein die Mechanik ist schon ziemlich ausgeprägt. Und
auserzählt. Willst du jetzt nicht sagen, oder?
Ja, Mechanik selber wird es jetzt nicht mehr die ganz großen Highlights geben. Es geht dann eher schon in andere Themen rein.
Ja, okay. Was sind die anderen Themen?
Also womit der größte Druck herrscht, ist heute natürlich Preisoptimierung. Mhm. Dass wir sagen, okay, die Hersteller haben einen massiven Preisdruck auf dem Weltmarkt. Die Werkzeugmaschine an sich steht natürlich durch die Transformation hin zur Elektromobilität so ein bisschen unter Druck, weil wir hatten sehr viele Maschinen im Powertrain-Bereich. Sehr steif, hochpräzis, 6-8-Zylinder, da brauche ich schon richtig, richtig große, kräftige Maschinen. Das wird weniger werden die nächsten Jahre und nicht alle werden sich von der Universalmaschine ernähren können. Das heißt, da ist eigentlich ein gewaltiger Druck drauf, dass ich mich auch so ein bisschen neu erfinde. Das hat die Werkzeugmaschine über die letzten Jahrzehnte immer gemacht. Ich erinnere mich, es gab, das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her, wo der Vorstandsvorsitzende von einem großen Werkzeugmaschinenhersteller geunkt hat, dass ein Drittel der Werkzeugmaschinenhersteller vom Markt verschwinden wird. Und danach gab es eigentlich ein Revival und die Zahlen sind noch weiter nach oben gegangen. Also die Geschichte so ist nicht gekommen.
Wird es nischiger?
Es wird auf jeden Fall nischiger. Und man muss sich, wie ich es gerade schon gesagt habe, man muss sich so ein bisschen neu erfinden. Das heißt, im Moment sind Maschinen neu auf den Markt gekommen, um Strukturteile für die Elektromobilität zu produzieren. Das heißt, dort ist nicht mehr jedes Mühe gesucht, wie bei Powertrain. Mhm. Aber ich brauche natürlich immense Spanleistungen. Ich habe dann so 2 Quadratmeter Aluplatte, wo ich dann 90% des Volumens raushole. Und da brauche ich natürlich sehr, sehr kräftige Maschinen, um die Spanleistung zu kriegen.
Was bedeutet das für euch? Nischiger bedeutet, ihr müsst mehr in die Kunden individuelle Anforderungen bedienen?
Ja, wir müssen den Kunden natürlich schon sehr früh begleiten in der Auslegung der Maschine. Also wir haben hier ein super Auslegungsprogramm, nennt sich bei uns Linear Motion Designer. Das kann der Kunde selber bedienen, aber er kann auch das mit uns zusammen machen, dass er einfach die Maschine optimiert, dass er weiß, die Baugröße passt für ihn, dass die Maschine steif genug ist und nicht aufschwingt. Mhm. Und da können wir ihn sehr gut begleiten in so Themen.
Aber heißt das für euch, weil du gerade gesagt hast, die suchen sich Nischen, besondere Bereiche, heißt das auch, euer Portfolio muss auch individueller, breiter werden oder sagt ihr, wir sind sowieso schon so breit und kundenindividuell, wir können alle Bedürfnisse bedienen, bedeutet das für euch keine Veränderung?
Also Veränderung bedeutet es in der Form in der Hauptachse, würde ich sagen, sind wir relativ gut. Mhm. Ich würde mal sagen, wir können hier bei kleineren Maschinen mit der Kugelschienenführung, bei kräftigeren Maschinen mit hoher Zerspannungsleistung, hohen Fräskräften, da haben wir die Rollenschienenführungen, haben natürlich aus einem Haus auch den Gewindetrieb, den wir hier einsetzen können. Wir haben aber heute auch, gerade für die Transformation, wenn jetzt das mehr geht in hochproduktivere Maschinen, auch Automatisierungslösungen. Mhm. Das heißt nicht nur eine Komponente, wo ich praktisch führe oder antreibe oder auch messe, sondern wir haben auch hier Kombinationslösungen, also sogenannte Linearmodule, wo der Kunde irgendwelche Zuführlösungen machen kann, dass er seine Werkstücke zuführt.
Automatisiert.
Automatisierung. Ja. Also er hat dann alles aus einer Hand mit dem ganzen Baukasten, den wir zur Verfügung haben.
Ist das das, was die Leute suchen? Ein Baukasten komplett zertifiziert im Prinzip schon, dass er sagt, ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, wie die Zuführung zur Maschine ist. Ich will das Plug and Play dranstellen und es muss funktionieren, weil das nicht meine Kerndomäne ist, das zu tun.
Das kommt immer auf den Kunden an. Es gibt Kunden, die natürlich sehr stark auch heute schon in das Thema Automatisierung gehen, weil sie sehen, dass es Abriebe gibt in der klassischen Zerspannungsbranche. Das ist so, das merkt er. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Kunden, die jetzt mit der Automatisierung, mit ihrer Mannschaft, die sie haben, gerne die Manpower mitbringen. Und die sind dann froh, wenn sie so fertige Lösungen haben, wo sie sagen, ich habe ein Werkstück mit 800 Gramm, ich möchte es von da nach da in dieser Zeit transportieren und ich möchte von dir ein Linearmodul mit dem Antrieb dran, dass ich das alles schon aus einer Hand habe. Mhm.
Wo siehst du da die Märkte von euch? Sind das die großen Mittelständler, die du sagst, bedienen wir? Oder spürt ihr auch bei den kleinen, die ihre Werkzeugmaschinen haben, dass da ein Bedürfnis ist nach Automatisierung?
Also das Bedürfnis ist bei allen da, wenn man heute weiß, dass natürlich der Faktor Mensch begrenzt ist, ist der Druck, Automatisierungslösungen zu bringen, sehr hoch. Mhm. Früher habe ich einen Mann gehabt, der hat ein Werkstück gespannt, hat es wieder runtergespannt und hat es alles gemacht. Und heute gibt es Maschinen, die fahren von Freitag bis Montag komplett mannlos. Da gibt es Magazin dabei, wo er sich die Rohlinge rausholt und danach die Fertigteile wieder reinbringt über Automatisierungslösungen. Und wenn dann irgendwas passiert, ist die Maschine so überwacht, dass ein Bediener per Telefon oder per SMS informiert wird, dass an der Maschine ein Problem besteht und dass er dann mal danach gucken muss. Aber ansonsten ist das immer, man will immer mehr weg davon. Und auch dort kommt natürlich das Thema Buschrecksrot mit ins Spiel. Wir haben ja nicht nur die Mechanik für solche Maschinen, sondern wir haben natürlich auch andere Bereiche. Wir haben die Hydraulik, wir haben die Antriebs- und Steuerungslösung. Und gerade im Bereich Antriebs- und Steuerungslösungen ist es ganz elementar, dass ich zukünftig die Bedienung der Maschine vereinfache, weil das Bedienungspersonal...
Das heißt die UX, das User Interface, oder was meinst du?
User Interface, einfach die... Das Personal hat nicht mehr den Schulungsgrad wie früher. Das sind nicht immer unbedingt, unbedingt Facharbeiter. Das heißt, sie können dort nicht in Schnittgeschwindigkeiten oder sonst irgendwas rein, sondern der muss im Prinzip einen Knopf drücken, vielleicht eine Not aus, die zwei muss er beherrschen und der Rest muss von alleine gehen.
Aber das heißt ja für euch auch heißt für die Werkzeugmaschinenindustrie umdenken, heißt für euch aber auch Integration in die Bedienoberfläche der Werkzeugmaschine. Das ist ja noch ein Riesenweg, wenn ich mir heute die HMI so anschaue. Das ist noch eher kryptisch.
Ja, es ist auch eher Aufgabe für den Hersteller selber, weil er natürlich, das sind seine Kernkompetenzen, mit Programmen, wir zerspannt und. Da lässt er natürlich die Hersteller nicht unbedingt so gern teilhaben.
Ja, genau.
Das ist sein Know-how, das er schützen möchte. Aber wir müssen ihm die Möglichkeit geben, dass er hier über eine offene Art zu programmieren, über einen offenen Kern, dann doch die Möglichkeit schafft, dass die so einfach wie möglich das Thema gestalten können.
Jetzt hast du gerade den Vorstandsvorsitzenden dieses Werkzeugmaschinenherstellers genannt. Die Hälfte verschwindet. Wie ist deine Prognose für die Werkzeugmaschinenindustrie? Lass uns doch mal kurz Europa, USA, Asien. Du hast ja so von allen einen Blick Europa.
Ja, es ist natürlich schwer abzusehen. Ich spreche jetzt mal von Europa. Wir haben uns entschieden, dass bis 2030 der Verbrenner nicht mehr die große Rolle spielen wird.
Wird auch wieder diskutiert?
Ja, aber im Moment ist der Status so und das heißt aber, dass ich hier im Bereich Powertrain werde ich weniger Maschinen brauchen. Das ist zwangsläufig. Und jetzt ist die Frage, wie gut bin ich in neue Anwendungen zu kreieren? Ich habe gerade eine genannt, das Thema Strukturteile, Elektromobilität.
Was gibt es noch für?
Ja, Medizintechnik. Also es gibt ja
dort aber immer, war schon immer Medizintechnik.
Ja, oder? Aber es gibt natürlich heute schon ein bisschen mehr Medizintechnik. Also was es hier an Zerspannungsleistung gibt von Materialien, Titan und was, Titanschrauben. Und die müssen dann natürlich, die haben ganz andere Anforderungen an diese Werkstücke, weil die müssen dann zertifiziert sein. Jedes Stück muss abgenommen sein, weil da natürlich schon sehr viel Verantwortung dahinter steht.
Medizin, erneuerbare Thema?
Ja, im Battery-Bereich, das sind ja die Strukturteile, wo praktisch die Battery-Packs dann reinkommen. Dann wird ein Teil, und das merkt man auch heute schon, ein Teil der Werkzeugmaschinenhersteller, ich gebe mal ein Beispiel, die haben bisher Hohnmaschinen gemacht und machen jetzt Automatisierungen für die Herstellung von Elektromotoren für den Elektromobilitätswandel.
Okay. USA ist ähnlich?
USA bin ich nicht so tief drin, aber ich sehe USA, wenn ich so mal einen Rückblick über die Messenrevue passieren lasse, nicht die High-End-Maschinen. Es gibt in den USA so ein paar Maschinenhersteller, die machen nicht richtig Volumen. Mehrere tausend Maschinen im Jahr, aber das sind sehr rudimentär im Vergleich zu dem, was wir hier bieten, heute in einem Bearbeitungszentrum, um einen 6- oder 8-Zylinder zu produzieren. Das sind andere Welten. Also dort liefern wir eigentlich hin aus Europa. Dort sind die
Märkte.
Das sind die Hersteller, die das können. Und die anderen sind eher so, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Universalmaschine.
Asien?
Okay, Asien ist natürlich für uns ein sehr geschlossener Markt. Also da wir wissen, dass es dort einige Hersteller gibt, die natürlich sehr stark den asiatischen Markt dominieren, weil als Europäer in den asiatischen Markt zu kommen, ist eher schwierig. Und die versuchen natürlich auch hier Fuß zu fassen. Also in Summe würde ich sagen, der ganze Markt ist in Bewegung.
Okay. Ich habe, wenn ich mit so Sparern spreche, mit kleinen, mittleren spreche und wenn ich mir dann anschaue, was die Werkzeugmaschinenindustrie anbietet, die sprechen ja immer von der digitalen Werkzeugmaschine. Digitale Tools sollen die Arbeit erleichtern, sollen den Prozess erleichtern, von der Auftragsbestätigung bis zum fertigen Bauteil, durchgehende 3D-Modelle, was immer auch immer. Das sind ja so die Visionen, die da sind. Und ich habe das Gefühl, die Anwender sind noch gar nicht so weit. Und die Werkzeugindustrie hat es sehr viel gepusht, dieses Thema in den letzten Jahren. Und jetzt geht man so ein bisschen zurück bei dem ganzen Thema und sagt, naja, lass uns erstmal Fokus auf verkaufte Maschine setzen und weniger auf digitale Tools. Wie nimmst du das wahr?
Okay, gehen wir mal von der Prozesskette, fangen wir mal an. Wir haben natürlich super Auslegungstools, was ich vorhin schon mal gesagt habe, den Linear Motion Designer, wo ich gleichzeitig das Führen und Antreiben auslegen kann, also Gewindetrieb und Profilschiene wird in einem Tool ausgelegt. Dann, wenn wir soweit sind, dass wir einen Auftrag haben, dann haben wir EDI-Schnittstellen, dass der Kunde mit uns hier über EDI-Themen seine Aufträge reingibt, ABS, Auftragsbestätigung zurückbekommt. Dort sind wir auch schon sehr gut unterwegs. Es wird natürlich immer weitergehen. Und wenn man mal das Dritte sieht, hat ja irgendwann mal auch das schöne Stichwort gegeben, 4.0.
Ja, genau.
Und auch hier mal, ich war mal mit unserem Vorstandsvorsitzenden bei einem Kunden und er hat natürlich sehr stark das Thema 4.0 getrieben und auch dort der Geschäftsführer hat dann gesagt, da ist ganz schön für euch, aber wir brauchen sie im Moment noch nicht.
Mhm, wir brauchen Physik.
Wir brauchen von euch die Präzision, die Steifigkeit, die Tragzahl, das sind unsere Skills, das Ganze zum Zeitpunkt, wo es für uns passt, also Liefertreue, Lieferfähigkeit ist ein sehr hohes Gut für die Zukunft und natürlich auch zum entsprechenden marktgerechten Preis. Das sind so die Skills, die er von uns einfordert. Das andere, sagt er, ist für mich noch nicht so wichtig. Hängt natürlich zusammen, wenn ich heute mit 4.0 oder Digitalisierung Lösungen bringe, generiere ich natürlich Unmengen von Daten. Mhm. Und die muss ich aber ausnutzen können. Weil nur die Daten haben, um so eine Art Selbstbefriedigung zu haben, wie viel Daten ich jetzt hier aus dem System rausziehe, das bringt mich nicht weiter, sondern ich muss mit den Daten ja irgendwann Geld verdienen.
Ja, genau.
Das ist das originäre Ziel irgendwann. Und dort gibt es natürlich schon Anforderungen, die irgendwann auf uns zukommen. Also gerade das Thema Zustandsüberwachung. Also habe ich genügend Schmierstoff? Habe ich Anzeichen, dass meine Komponente irgendwann Richtung Lebensdauerende geht? Das sind die Themen, die wichtig sind für die Firmen, weil da können sie wirklich, wenn ich gezielt weiß, jetzt muss ich Material bestellen, jetzt muss ich einen Termin reservieren, dass wir die Maschine umbauen. Wenn ich das sauber hinkriege, dann ist es natürlich sehr viel Geld wert, weil jeder ungeplante Ausfall von der Werkzeugmaschine ist natürlich, gerade wenn ich eng getaktet bin, mit Stückzahlen natürlich eine Katastrophe. Also ich weiß es bei den Werkzeugmaschinen, die in der Automobilindustrie stehen, wenn dann die Maschine mal 3-4 Stunden steht, dann geht beim Werksleiter die Lampe an.
Ja, absolut. Absolut.
Und dann gibt es unangenehme Fragen, ob man das nicht vorher hätte erahnen können und das so ein bisschen vorplanen. Also das sind so Themen, die hier natürlich sehr wichtig sind. Die müssen natürlich auch preislich in das ganze Konzept passen. Und es ist immer die Frage, wer hat den Benefit davon? Der Hersteller oder der Endkunde? Und dann wird es immer schwierig, wem muss ich das verkaufen, dass das ihn nach vorne bringt? Weil der Hersteller selber sagt, meine Maschine wird teurer, mhm, und gibt es dann vielleicht gar nicht so weiter, was wir könnten. Und der Anwender selber, der hat natürlich deutlich mehr Interesse daran, dass er keine Stillstandszeiten hat.
Thomas, vielen herzlichen Dank. Was machst du jetzt eigentlich? Jetzt bist du gar nicht mehr in der Werkzeugmaschinenbranche, musst nicht mehr auf die EMO. Was machst du dann den ganzen Tag?
Ja, ob es der ganze Tag sein wird, weiß ich nicht. Aber ich versuche mal mit dem Wohnmobil, haben wir uns vor 2 Jahren zugelegt, hier Europa stärker zu bereisen. Und werde vielleicht im Hintergrund ein bisschen beobachten, auch wie mein Nachfolger das macht. Das ist übrigens der Stefan Jirgal.
Der macht das schon gut.
Der war jetzt 4 Jahre in Amerika, hat so mal die Welt kennengelernt und hat seit 1. März die Verantwortung.
Sehr schön. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und bleib so, wie du bist, mit der schwäbischen Konzernsprache.
Dankeschön.
Danke.